bei so einem Konzern wie Foot Locker, die jetzt in Europa eben 6 Länder bespielen, irgendwie über 2 Millionen Mitglieder da drin haben, kann ich jetzt nicht einfach ein Web3-Loyalty-Programm in die Mitte reinsetzen, weil die Abhängigkeiten allein in der IT-Infrastruktur viel zu hoch sind. Und deswegen nehmen wir eben auch für die Unternehmer die Komplexität raus, indem wir...
Was geht ab, ihr Lieben? Heute mal alleine und nicht mit Marvin, denn ich habe mir 2 wunderbare Gäste mit dazu geholt. Und zwar sind das einmal Lukas und Florian von Mint. Wir haben über alles Mögliche gesprochen, was mit Brands, Gen Z und Use Cases zu tun hat. Denn die beiden haben mit ihrer Company Mint die Projekte für 4Bro gemacht, für Foot Locker, Haufe Akademie, haben einen sehr, sehr interessanten Blick auf die Aktivierung von BMW beim Apefest, Fortnite, Roblox, ein paar Kommentare zum Web3-Case von Fiat, ihrer eigenen Loyalty-Strategie und wie sie eben auf den Space blicken, losgelöst von irgendwelchen Marktphasen. Super interessantes Gespräch für alle, die sich für Use Cases interessieren und mehr darüber erfahren möchten, wie vor allem Brands gerade auf diesen Space blicken. Das ist eine Podcast-Episode für euch. Ich freue mich auf euer Feedback. See you on the other side. So, ihr Lieben, ich habe mich eine Sache gefragt, als ich nämlich vorhin auf eurer Website war, und ich habe euch auch schon im Vorgespräch gesagt, dass ich die richtig cool finde, aber mit allem, was gerade im Web3 abgeht, wie erklärt ihr oder was erklärt ihr eigentlich den Leuten, was ihr macht? Woran arbeitet ihr? Wie erklärt ihr das klassischen Kunden?
Ich würde einfach mal reinstarten. Genau, mit allem, was zurzeit so abgeht. Also ich würde sagen, wir helfen Markenunternehmen, ihnen einen Innovationsschub zu verpassen, wenn man es mal auf ganz easy ausdrücken möchte. Und das vor allem in einem Bereich, im Customer Loyalty Bereich. Also der Kundenbindungsbereich hat sich laut unserer Beobachtung in den letzten Jahrzehnten fast gar nicht oder gar nicht weiterentwickelt. Noch immer kriegt man irgendwie Newsletter oder Discount-Codes, um Kunden nachhaltig zu binden, sag ich mal. Und das Ganze machen wir eben durch Web3-Technologien, also sei es NFTs, Token-Gating, aber auch VR, AR, Metaverse-Anwendungen, also sämtlichen Baukasten, den wir da zur Verfügung haben, nutzen wir quasi, um eben digitale Erlebnisse für die Kunden der Marken zu kreieren und vor allem auch zu revolutionieren.
Das ist auf jeden Fall, als hättest du diesen Pitch schon mehrmals genauso ausgepackt. So hat sich das gerade angehört.
Ach, wirklich?
Aber es macht aber auch Sinn. Ich frage mich das nur gerade, weil ich werde zum Beispiel von mehreren Seiten, vor allem denjenigen, die nicht verstehen, woran ich arbeite oder was ich mache, halt. Ich glaube, ihr kriegt die Frage bestimmt auch schon sehr oft gestellt, so ist Web3 nicht tot oder was macht man da überhaupt noch? Aber so wie ich es jetzt rausgehört habe, benutzt ihr das ja wirklich als Mittel zum Zweck für etwas, was dann funktioniert.
Genau so ist es. Also vor allem, weil, wie du sagst, das vor allem das private Umfeld stellt ja auch immer Fragen, was macht ihr da und ist das nicht irgendwann mal langweilig oder vorbei? Und ich glaube, wie du sagst, den Pitch so Web2-freundlich zu erklären wie möglich, macht das Ganze einfach für jeden auch verständlich.
Ja, definitiv. Und ich freue mich wirklich, wirklich auf die Session, weil ich habe viele Fragen mitgebracht und freue mich auf eure Einschätzung. Deswegen an alle, die zuhören oder zuschauen, herzlich willkommen beim W3-Talk. Ich habe hier heute den Lukas und den Florian von Mint am Start. Und bevor wir weiter in die Use Cases reingehen, denn ihr habt auch echt schon geile Projekte gemacht, stellt euch doch super gerne mal vor.
Ja, also Florian, ich glaube, bei dir hängt es gerade, deshalb will ich einfach mal losstarten. Also ich bin der Lukas und gemeinsam mit Flo und Marc haben wir Mint gegründet und wie eben angesprochen, helfen wir eben Brands durch Web3-Technologien ihre Kundenbindungsmaßnahmen zu revolutionieren oder zu innovativer zu gestalten. Und warum ist das Ganze aus unserer Sicht wichtig? Digitale Erlebnisse klingen vielleicht für ältere Generationen recht nicht sehr greifbar, aber für eben jüngere Zielgruppen, vor allem Gen Z, Gen Alpha, ja, da geht's gar nicht mehr ohne. Und genau deshalb versuchen wir mit eben Technologien das Ganze zu hebeln. Genau, also wie kam das Ganze denn zustande? Also mit Marc habe ich in Köln zusammen studiert, den Florian habe ich ein bisschen später dann kennengelernt. Das ist eigentlich eine ganz witzige Story. Und zwar bin ich damals mit Marc wir sind so als Digitalnomaden gestartet, haben uns gedacht, komm, wir machen unser Business remote, arbeiten aus verschiedenen Ländern, am besten auch am Strand, so wie man sich das vorstellt. Dann hat uns der Florian damals in Kolumbien besucht und das war genau zu dem Zeitpunkt, als gerade NFTs voll im Hype waren. Also gerade ging CryptoPunk, Sport Apes für Millionenbeträge über die Theke, sage ich mal. Und ja, wir haben dann natürlich auch diesen Trend mitbekommen, aber haben recht schnell ja gemerkt, okay, als Anlage ist es nicht so interessant für uns, vielmehr die Technologie dahinter, wie kann man diese hebeln? Und aus diesem Grund ist dann recht schnell nicht NFTs als Trading-Spaß entstanden bei uns, sondern wirklich Web3-Technologien, um Mehrwerte für Unternehmen zu hebeln. Und jetzt ist es halt eben primär Kundenbindung.
Das ist super interessant, weil bei uns war das sehr ähnlich. Noch vor W3 Fund, vor allem als ich mit meinen beiden Co-Foundern Nate und Henrik noch studiert habe und wir uns an NFTs herangetraut haben, war das tatsächlich so, dass wir zwar sehr schnell auch diesen Hype rund um, okay, man tradet jetzt und man sammelt, aber das, was uns am meisten gecatcht hat, ist eigentlich der Pitch zu sagen, okay, Brands und Artists können im Endeffekt auch wirklich ihre Communities monetarisieren. Also Loyalty war ja damals noch nicht wirklich ein Thema. Das kam ja gefühlt erst durch Starbucks. Aber grundsätzlich wirklich, da ist jetzt eine neue Möglichkeit, um, lass es uns Kundenbindungen zu schaffen durch Technologie. Das fanden wir auch damals richtig geil. Und es ist einfach cool zu sehen, dass sich das jetzt mittlerweile auch so ausgebaut hat, dass die Industrie sich darauf gestürzt hat. Also wir haben ja so viele Cases, die das jetzt auch untermalen. Und ihr habt ja auch mit den Brands, mit denen ihr gemeinsam gearbeitet habt, da sicherlich auch schon eure Toes reingesteckt. Deswegen, wenn, ich weiß nicht, ob Florian jetzt da ist, ob er uns hören kann.
Sieht zumindest gerade gut aus.
Ja, ach, alles gut, wir kennen es doch. Wir leben im Jahr 2023, aber trotzdem strugglen wir manchmal immer noch mit dem Internet, egal wo wir sind.
Stimmt, ja.
So, Florian, wenn du uns hören und sehen kannst, super gern noch dich vorstellen.
Genau, einer der drei Gründer von Mint. Luki hat es gerade schon kurz angesprochen. Ich bin damals 2021 noch in Festanstellung nach Kolumbien gereist, um Marc zu besuchen, den ich schon seit der 5. Klasse kenne, glaube ich. Und war schon so ein bisschen in der Erwartung, dass ich wieder mit einer neuen Geschäftsidee nach Hause komme. Und interessant war halt, dass wir alle so ein bisschen in die NFTs interessiert haben und dann auf der einsamen Insel philosophiert haben, worin investieren wir denn eigentlich gerade da? Ist das nur ein bisschen Trading oder steckt da mehr dahinter? Und da ist uns relativ schnell klar geworden, dass die Technologie als solches halt einen riesen Mehrwert birgt, dass jetzt klar ein bisschen Goldgräberstimmung gerade da ist und dass wir aber Unternehmen dabei helfen wollen, das wirklich sinnvoll zu nutzen. Also ich habe davor eben 10 Jahre normale Beratung gemacht, dementsprechend so ein bisschen diesen Business-Fokus mitgebracht und dann haben wir eine Landingpage geschaltet und plötzlich kamen die Anfragen rein von etablierten Brands zu überlegen, wie kann man denn das Ganze sinnvoll hebeln und genau. Auch wie schon gerade angesprochen, hat sich dann für uns relativ schnell der Fokus auf Kundenbindung ergeben, weil das einfach das Greifbarste ist momentan.
Was ist das erste Projekt, was ihr umgesetzt habt, gemeinsam mit einer, war das dann schon gemeinsam mit einer Brand oder habt ihr da vorher irgendwie erst so kleine andere Themen angestoßen?
Also ich würde sagen, das erste nennenswerte Projekt war tatsächlich schon mit 4Bro direkt. Da hat uns lustigerweise auch der Geschäftsführer direkt angerufen. Wir haben ein paar kleinere private Projekte gemacht, haben uns davon dann aber sehr schnell distanziert, weil viele einfach auf den schnellen Euro aus waren und das ist nicht das, wo wir am Ende mit unserem Namen verstehen wollen.
Wenn du meinst private Projekte, meinst du auch so einfach klassische NFT-Projekte?
Ja, genau, also klassische NFT-Projekte.
Ihr könnt lachen, wir haben es alle gemacht.
Ja, was ich witzig fand, irgendwie gab es einen sehr großen Connect zwischen NFT-Projekten und CBD-Marihuana-Themen. Also da haben wir so viele Anfragen für bekommen. Wir haben am Ende keins davon umgesetzt, aber die meisten Anfragen waren echt zu dem Thema zu der Zeit.
Und da ging es dann auch schon um, was ging es da? Ging es dann um das klassische, hey, wir sind hier eine CBD-Company und wir wollen ein 10K-Projekt machen, oder?
Ja, genau, alle haben sich das abgeschaut, die Anzahl und was da rauskommen sollte und mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein, wie hieß denn dieses Projekt, was am Ende auch Scam war mit den Pflanzen? Weißt du das noch, Luki?
Boah, ich weiß nicht.
Man konnte auf jeden Fall, dein NFT war quasi eine echte Pflanze und wenn das Zeug davon verkauft wurde, hast du eine Royalty bekommen. Und am Ende, ja, war das halt so ein Schneeballsystem, wie vieles andere auch. Deswegen haben wir da nie viel gemacht. Ich fand nur interessant, dass die Leute, die sich für diesen Bereich interessieren, scheinbar auch stark in NFT-Projekte gehen wollen.
Witzig, krass, genau. Okay, sehr, sehr interessant. Ich hätte jetzt gedacht, ah ja, klar, weil du hast halt bei der Marihuana-Community halt wirklich eine Community um ein Produkt herum und deswegen hat das irgendwie so gut gepasst, aber witzig, dass es bei euch sein, so reinkam. und zurück zu dem 4Bro heißt es, ne? Oder heißt es 4Bro?
4Bro.
Also 4Bro tatsächlich.
Für die Bros, genau.
Für die Bros, so ist das, okay. Dann, ich kenne nur den Eistee. Wollt ihr uns mal durchführen, was habt ihr genau mit dem gemacht? Und was war die Strategie dahinter? Hat das funktioniert?
Ja, sehr gerne. Also, fang gerne an.
Genau, also wie der Flo gesagt hat, der Connect war recht witzig, weil es direkt mit dem Geschäftsführer, da lagen wir auch noch quasi in Kolumbien am Strand und haben den Anruf vom Geschäftsführer von 4Bro bekommen und er war direkt Feuer und Flamme von dem Ganzen, also er wusste direkt wohin und er wusste direkt was das Konzept natürlich auch so cool gemacht hat. Also am Ende des Tages wurde eine neue Geschmacksrichtung des Eistees released, der Bubatz damals, falls du dich daran erinnerst, genau, es war quasi eine neue Geschmacksrichtung und die sollte eben mit Awareness unterfüttert werden und da sollte eben ein NFT-Projekt dazu geschaltet werden. Das heißt, 4Bro hat bereits eine eigene Loyalty-App und ihre eigenen Loyalty-Points, die Bro-Points, und mit jedem Kauf eines Eistees bekommst du Bro-Points in deine App. Und wichtig war eben, um dieses NFT zu kaufen, wollten wir auf keinen Fall, da die Zielgruppe ist auch sehr jung bei 4Bro, wollten wir auf keinen Fall irgendwas mit Fiat-Währungen machen. Das heißt, wir haben gesagt, hey, wir machen das NFT erhältlich durch die Bro-Points, durch die eigene interne treue Währung, sage ich mal. Und das Ganze lief so ab, dass man quasi in der App Punkte sammeln konnte. Die Leute haben eingekauft, Eistee, Chips, das sämtliche ganze Sortiment. Mittlerweile gibt es ja auch Handyverträge bei 4Bro. Das heißt, wir konnten da, die haben da echt ein ganz wildes Sortiment. Und das Coole war halt daran, dass die Leute unbedingt dieses NFT haben wollten und recht viel bei 4Bro konsumiert haben. Es wurden Eistees gekauft, es wurden die Chips gekauft. Denn das Besondere an diesem NFT war quasi, dass du, wenn du NFT-Besitzer dieses Bubatz-NFTs bist, kriegst du eine Gewinnausschüttung. Von jedem verkauften Eistee bekommst du einen Anteil an 4Bro-Points zurück auf deine Wallet und bist so quasi zum Brand-Ambassador von 4Bro bekommen. Die Leute sind rumgerannt, haben gesagt, hey, kauft jetzt euch diesen Bubatz-Eistee, weil da kriege ich quasi meine Rendite raus, und hast lauter so kleine Markenbotschafter rumlaufen, sind rumgelaufen, um eben die Community zu promoten. Und das Ganze hat auch echt gut funktioniert. Also es gab extrem viel Engagement auf TikTok, YouTube, Instagram, auch User-Generated Content. Die Leute haben Videos gemacht. Das ist das Bubatz-Eistee, das ist der neue Bubatz-Eistee, das ist das NFT dazu. Das könnt ihr sozusagen dadurch gewinnen. Ganz funny auch, die NFT-Holder wollten auch einen schnellen Schnapp machen und haben das NFT an sich auf eBay angeboten für extreme Preise. Also es war recht witzig, was alles da passiert ist. Aber das Markenimage hat darunter halt eben extrem profitiert, weil du hast eben die Markenbotschafter bekommen und diesen User-Generated Content, was für das Marketing einer Marke natürlich der Holy Grail ist, sage ich mal.
Das ist mega interessant. Ich habe gerade ein paar Fragen für mich selbst nochmal aufgeschrieben, weil ich glaube, ich habe das wirklich on the side mitbekommen. Aber wie habt ihr das eigentlich gemacht? Also habt ihr kommuniziert, dass es ein NFT ist? Das heißt, die Leute wussten das?
Ja, also.
Also
genau,
nicht irgendwie Framing Digital Collectible oder so.
Nee, genau, das war ja, wir waren damit echt früh. Also das ging Anfang 2022, glaube ich, schon live. Und da war NFT ja noch cool, sage ich mal, als Wording auch. Deswegen wurde das Ganze auch so mit promoted. Einen großen Fakt noch, weshalb das so oder was dieses Konzept aus meiner Sicht besonders gemacht hat, ist, davor hatte 4Bro die neuen Geschmacksrichtungen immer an Influencer gegeben und die haben dann darüber Content created und so ein bisschen Hype draus gemacht. Und die Zielgruppe von denen ist halt voll Gen Z und voll Gen Alpha. Und wir haben gesagt, es wäre ja cool, wenn wir jetzt nicht den, sag ich mal, den berühmten Leuten das geben, sondern der Community als solches. Das heißt, jeder NFT-Holder hatte auch zuerst Access zu diesem neuen Geschmack und konnte dann darüber eben Content produzieren, hat so ein besonderes Paket bekommen mit den Flaschen und sowas. Und das war eben einer der besonderen Outcomes auch, dieser User-Generated Content und der Hype, der davor generiert wurde. Also TikTok und Instagram war auf jeden Fall extrem voll mit Kommentaren. Hey, ich will es unbedingt haben, ich habe noch nicht genügend Punkte. Kann man das auch irgendwie anders noch machen und so weiter. Also genau, das war richtig cool.
Und das mit dem Revenue Share, das geht auch, also ihr habt es ja offensichtlich gemacht, aber ich frage einfach, weil ich glaube, dass sich viele Leute das immer fragen, das funktioniert dann auch legal in Deutschland und das ist dann nicht irgendwie, I don't know, irgendwie eine Grauzone, sondern es hat wirklich so auch funktioniert. Und das wurde dann irgendwie über die App gelöst oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also das war, also Revenue Share klingt vielleicht ein bisschen zu hoch oder ist unter Revenue Share würde ich es nicht drunter packen. Es war einfach die Belohnung dafür, dass diese Sorte gut performt und das ist am Ende ja nur eine Ausschüttung in diesen Bro Points, die man auch nicht gegen Euro einlösen kann, also immer nur innerhalb des Ökosystems und deswegen war das auch von daher kein Thema.
Okay, I see. Aber es ist ja trotzdem cool. Also ich meine, ich sehe mich da zwar auch nicht immer wirklich drin, aber allein schon, dass das so krass viel Engagement und diese Interaktion ausgelöst hat und die jungen Leute dann, die jungen Leute, als wäre ich so alt, aber nee. Vor allem die jüngeren Generationen da auch so viel Wert drauf legen und sich einfach dann zugehörig fühlen. Und ich meine, ich habe es jetzt auch so verstanden, dass du halt wirklich mit diesen Punkten auch innerhalb deren Ökosystems einfach, das ist ja wie Miles & More, nur auf Eistee-Basis und nur auf cool wahrscheinlich.
Genau.
Aber dass das dann trotzdem so einen Zweck hat für die Leute, das ist schon ganz cool.
Genau, und diese Zugehörigkeit ist ein super Thema, weil die Sorte als solches ist rein Community-based. Also diesen Bubats, den Pinguin und alles, was dazugehört, das hat die Community als solches erstmal erschaffen. Und wir haben das Ganze dann halt gelevelt oder gehebelt in diesem Projekt. Deswegen, das macht die Marke extrem gut, die Leute mitzunehmen über alle Kanäle hinweg. Und man sieht das in dem Wachstum am Ende auch, dass sich das auch finanziell tatsächlich auszahlt.
Und ihr habt es ja schon so ein bisschen auch in diese Gen Z-Richtung geleitet und es wird auch auf eurer Website wirklich total groß beschrieben, dass das auch wirklich die Zielgruppe ist. Könnt ihr irgendwie so Eindrücke erklären, warum ist das so? Also warum könnte man sowas jetzt beispielsweise nicht mit, oh, jetzt muss ich mich echt umgucken, mit irgendeinem Boomer-Produkt machen, ganz, ganz frech ausgedrückt. Warum ist da vor allem die Gen Z und Gen Alpha irgendwie total offen dafür, solche Dinge dann auch auszuprobieren und dann auch als Brand-Ambassador dafür zu stehen?
Also ich glaube, auf der einen Seite ist es eben wichtig, sie zu targetieren, weil die Gen Z jetzt einfach die Millennials als die jüngste und einflussreichste Verbrauchergruppe überholt hat. Also sie werden immer wichtiger für Marken. Es sind nicht mehr nur die Kids, die kein Geld haben, sondern es sind jetzt langsam die Leute, die einfach eben eine extrem wichtige Konsumentengruppe für Marken ausmachen. Also es gilt für Marken ganz, ganz klar, die zu beachten und vor allem die auch primär zu targetieren. Und was eben die Gen Z will, ich habe vorhin angesprochen, viele Marken haben noch sehr, sehr, sehr veraltete Kundenbindungsmaßnahmen, sei es also über Newsletter, wo vielleicht ein gratis Versandcode drin ist oder hier hast du für deinen 10. Kaffee, kriegst du den 11. umsonst oder so. Es ist halt alles nicht besonders personalisiert und nicht besonders sexy für die jungen Leute und deshalb stehen eben im Vordergrund digitale Erlebnisse für Marken, sei es über Web3-Technologien, sei es über Gaming, wie zum Beispiel Roblox oder Fortnite, sind eben wichtige Touchpoints, die Marken vielleicht früher noch belächelt haben, aber mittlerweile so extrem wichtig sind, um genau diese Zielgruppe zu erreichen und vor allem auch langfristig zu binden.
Also ich glaube, das Wichtigste ist...
Das ist vollkommen richtig, ja.
Ich ergänze noch einen Punkt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich das Konsumentenverhalten einfach drastisch ändert. Gen Z ist nie ohne Internet, also die hatten keine Phase ohne Internet. Die sind aus meiner Sicht die ersten wirklichen Digital Natives. Die hatten immer ein Smartphone und jetzt werden die halt auch bald 30. Und für, als Unternehmen sind, ist diese Gruppe extrem wichtig, weil die halt am meisten Geld ausgeben. Und wir denken immer dran, ja, 1980 war vor 20 Jahren, aber das stimmt nicht. Das ist mittlerweile fast 40 Jahre her. Und dementsprechend ist es echt wichtig, ja, diese Leute mitzunehmen und zu verstehen, dass die ganz anders denken. Also man sieht das in vielen Projekten, wo man sich fragt, warum ist es jetzt wichtig, vielleicht als, keine Ahnung, BMW in Fortnite reinzugehen. Und es liegt daran, dass die Leute, die jetzt dann als nächstes ihr Auto kaufen werden, die können sich vorstellen, das auch übers Internet zu machen. Und deswegen glaube ich, diesen Wechsel in der, im Konsumentenverhalten zu verstehen und dann auch dahingehend zu agieren, das ist das Wichtigste. Und damit jetzt so auch, sage ich mal, als in der Web3-Bubble gesprochen, suchen wir ja auch immer darüber, wie bringen wir denn diese Technologie sinnvoll an den Mann. Und das für uns Coole ist, genau diese Zielgruppe fragt im Prinzip genau nach diesen Funktionen, jetzt nicht in technischen Features ausgesprochen, aber diese Experience, die Web3 mitbringt, die wollen die haben, die sind ja auch gewohnt und deswegen genau ist das aus unserer Sicht der sinnvollste Startpunkt. Funktioniert natürlich auch mit Boomern, aber die sind, sage ich mal, noch zufrieden, wie es gerade läuft.
Ja, ja, so ist es ja meistens. Also die meisten merken zu spät, dass sie irgendwie auch innerhalb des Unternehmens irgendwie Innovation schaffen müssen und vor allem dieses neue Zielgruppen erreichen. Das ist ja auch, also ihr wisst es besser, weil ihr sprecht mit den Marken, aber ich kann mir auch immer vorstellen, dass es trotzdem immer auch so eine kleine Herausforderung, sich jetzt einzugestehen, dass man jetzt doch einen neuen Weg ausprobieren muss, weil langfristig der Status quo nicht funktionieren wird, auch wenn es gerade läuft. Ich glaube, viele tun sich schwer, sich einzugestehen, dass der Mensch eben nicht stagniert, Trends genauso wenig, Technologie auch nicht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sich da manchmal bescheuert fühlt, wenn man als BMW jetzt sagt, okay, wir machen jetzt Autos im Metaverse oder wir packen jetzt in eine Fortnite-Experience, weil in Köpfen vieler, glaube ich auch, ist, okay, in Fortnite hängen ja nur kleine Kids ab.
Genau
so. Aber ehrlicherweise, da hängen auch Leute in meinem Alter ab.
Genau.
Ich bin 27 geworden. So, da hängen Leute ab, die sind genauso alt wie ich und die machen das gerne und es geht dann irgendwie auch um ganz andere Sachen als nur rein Gaming. Und wir kennen es ja, ihr habt es ja wahrscheinlich auch mitbekommen, wenn GTA 6 erstmal in 2 Jahren rauskommt, der Trailer ist jetzt vor ein paar Tagen herausgekommen, dann wird es wieder so eine komplett neue Welle an auch älteren Leuten geben, die einfach super gerne in so Open Worlds abhängen. Und da, ich weiß zwar nicht, wie es funktionieren kann, ob das funktioniert, aber wenn du da halt irgendwie nochmal Markenerlebnisse und Trends reinpackst, dann ist das halt ein Game Changer so. Und das 100%. Müssen sich auch erstmal viele eingestehen und dann auch noch die Initiative ergreifen.
Voll.
Das auf jeden Fall.
Also vor allem das Eingestehen. Also du hast ja immer diese internen Barrieren in den Köpfen der Leute hinsichtlich neuen Dingen, hinsichtlich Innovationen. Das heißt, da liegt die Aufgabe auch so ein bisschen beim Innovation Manager in der Company, das Ganze voranzutreiben. Aber wie du jetzt auch mit GTA gesagt hast, also vor 2 Tagen kam der Trailer und hat, glaube ich, Rekorde gebrochen in den Aufrufzahlen nach 24 Stunden. Und da sagt, es ist Gaming und es ist extreme Nachfrage. Und du sagst auch, GTA bringt dann wieder ein bisschen den älteren Schwung mit rein, weil das letzte GTA ist ja auch, glaube ich, vor 12, 13 Jahren rausgekommen. Ja. Und die warten natürlich sehnsüchtig drauf. Und das, wie du gesagt hast, Marketing im Game, also das heißt durch die Autos im Spiel, bei FIFA durch die Bälle, durch die Trikots, durch die Bandenwerbung, bei Fortnite durch Skins oder irgendwas, ne? Oder bei Call of Duty kannst du dir jetzt auch Skins von Monster holen, also vom Energy Drink und so weiter. Also diese Markenpositionierung in den Games ist extrem relevant und sexy für Unternehmen geworden.
Jetzt, um den Sprung zu machen, denn ich glaube, ich bin das allererste Mal so richtig auf euch aufmerksam geworden, also wo ich so wirklich auf eure Webseite mal so gecheckt, was ihr macht, war, glaube ich, durch diesen Footlocker-Case. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil ich glaube, ich habe Lukas da auch noch angehauen. Was habt ihr mit Footlocker gemacht? So, führt uns super gern mal durch. Warum sind die auf euch zugekommen und was ist das Projekt, was Footlocker gerade macht?
Das Ziel des Footlocker Case war quasi, das bestehende Loyalty-Programm mit Innovation zu hebeln. Also sie haben auch ihr bestehendes Programm, das läuft auch sehr gut in Europa. Amerika ist in diesem Projekt ausgeschlossen. Und es ging quasi darum, Neuanmeldungen für dieses Programm zu generieren. Das Programm heißt FLX und funktioniert so wie jedes andere Loyalty-Programm auch. Du kaufst bei Foot Locker ein und kriegst quasi die Treuepunkte der Marke, die du dann für Raffles einsetzen kannst auf deren Website. So, das funktioniert ganz gut, aber trotzdem war intern Innovation gefordert und dementsprechend kam dann der Kontakt zu uns. Es war gar nicht primär die Idee, hey, lass uns ein NFT-Projekt machen, sondern es war vielmehr, lass uns eine Innovation reinbringen. Und wir sind dann zusammen auf das Projekt Virtual Stripes, also so haben wir das Ganze genannt, Stripes, weil Foot Lockers Marken-Identity sind einfach diese schwarz-weißen Striper-Shirts und wir haben das Ganze Virtual Stripes getauft. Und das Konzept, das wir hierfür entworfen haben, das nennen wir unser Web3 Loyalty Framework, weil es einfach so aufsetzbar ist auf bestehende oder auch als neues Programm, ein Loyalty-Programm. Und in diesem Web3 Loyalty Framework, würde ich sagen, sind halt eben zwei Säulen extrem wichtig. Das eine ist Nutzerfreundlichkeit, also dass du es super easy nutzen kannst und du brauchst nur einen Klick, du brauchst dir keine Wallet runterladen, du brauchst dir keine Kryptowährung irgendwo holen oder du kommst gar nicht mit diesen ganzen vermeintlichen Komplexitäten in Berührung. Und was auch eben die zweite Säule ist, neben der Nutzerfreundlichkeit eben keine Komplexität im Vordergrund. Das heißt, das Ganze war super easy, also die Teilnahme war super easy durch die Anmeldung mit dem bestehenden Footlocker-Konto. Wie gesagt, man musste sich keine Wallet erstellen, man konnte seinen bestehenden Account eben nutzen. Die Wallet wurde von uns quasi automatisch im Hintergrund erstellt. Und so war eben für Footlocker dieser Key, dass man eben das Nutzerkonto hatte, also Victoria bei Foot Locker und ihre automatische Wallet-Zugehörigkeit war für Foot Locker einsehbar. Oft hast du ja das Problem, Wallets sind anonym und wem gehört das Ganze, aber bei Foot Locker haben wir quasi direkt dieses Matching zwischen Nutzerprofil und Web3-Wallet, was in Zukunft für weitere Projekte oder weitere Steps auf der Roadmap relevant sein wird. Und was war das Besondere an diesem ganzen Projekt? Jeder Teilnehmer musste eine gewisse Anzahl an Treuepunkten sammeln, um an diesem Projekt zu partizipieren. Und um diese Anzahl an Treuepunkten zu bekommen, musste man mindestens einmal bei Foot Locker eingekauft haben. Das heißt, wir konnten quasi sicherstellen, dass wirklich jeder Teilnehmer auch Kunde ist bei Foot Locker. Und so konnte eben ganz schnell ein Upselling von Foot Locker erzielt werden und ein positive ROI. Und das Ergebnis des Ganzen war, dass wir eben die populärste Treuekampagne für Foot Locker in Europa kreieren konnten und was, womit gar nicht gerechnet wurde, die stillen Mitglieder reaktiviert. Also stille Mitglieder bezeichnet Foot Locker ihre Treueprogrammmitglieder, die zwar schon länger angemeldet sind, aber wirklich jetzt seit Monaten oder teilweise auch seit Jahren nicht mehr so besonders aktiv waren. Und genau mit dieser Kampagne konnten genau diese Mitglieder wieder aufgeweckt werden und sagen, hey, uns gibt's auch noch quasi.
Florian, wolltest du was dazu sagen, weil du nickst die ganze Zeit so, dann habe ich euch das Gefühl,
ich habe noch überlegt, also was vielleicht noch, Luki hat ja schon richtigerweise angesprochen, wir nehmen die Komplexität voll raus für den User, aber auch für das Unternehmen, also bei so einem Konzern wie Foot Locker, die jetzt in Europa eben 6 Länder bespielen, irgendwie über 2 Millionen Mitglieder da drin haben, kann ich jetzt nicht einfach ein Web3-Loyalty-Programm in die Mitte reinsetzen, weil die Abhängigkeiten allein in der IT-Infrastruktur viel zu hoch sind. Und deswegen nehmen wir eben auch für die Unternehmer die Komplexität raus, indem wir anfangen mit einem Nucleus in unserem Framework, den man mal also relativ schnell und simpel aufbauen kann, der möglichst wenig Connections erstmal hat zu bestehenden Systemen. Den man dann eben über die Zeit ausbauen kann. Und was ich daran cool fand, ist eben genau dieses Thema. Wir konnten das so aufsetzen, dass wir zwar den Connect hatten zu den bestehenden Accounts. Das heißt, man musste eben im FLX-Programm Mitglied sein oder sich neu anmelden. Mussten jetzt aber keine großen Datenschutz, keine großen Änderungen in der Website selbst von Foot Locker vornehmen, sondern konnten das quasi nebendran mit aufbauen.
Wie ist es denn für Unternehmen, die jetzt anfangen, also mit Blockchain, NFTs auf einmal zu interagieren und das auch in Deutschland zu launchen? Ich kenne und ich glaube, ihr habt auch schon von vielen Cases gehört, wo dann gefühlt mehr Geld für Anwälte ausgegeben wurde als für das Projekt selbst. Ist das denn immer noch genauso kompliziert, genauso schwierig? Oder ist das einfach, also, oder hat sich einfach, hat sich Blockchain irgendwie weiterentwickelt, hat sich die Regulatorik weiterentwickelt, sodass Marken jetzt nicht mehr so viel Angst davor haben müssen, sich in diesem NFT-Space auszuprobieren, weil sie wissen, okay, es gibt da jetzt einfach gute Grundlagen für oder Wege drumherum oder I don't know, ihr wisst es besser. Nur ja. Das ist sehr, sehr oft tatsächlich eine Fragestellung, die ich dann auch immer mitbekommen habe.
Ja, eine sehr gute Frage. Die Regulatorik ist immer noch nicht wirklich straightforward. Also man kann jetzt nicht nachlesen und genau so danach agieren. Aber es gibt in der Konzeptionsphase einfach ein paar Kniffe, sage ich mal, auf die man halt achten sollte. Ich denke, die meisten sind uns bewusst im Thema, ich sollte jetzt keinen Spekulationstoken auf den Markt bringen, weil dann wird es relativ schnell komplex. Aber wenn ich das, in Richtung Collectible mache. Wir haben ja zum Beispiel bei Footlocker auch absichtlich das Ganze nicht tradable aufgesetzt, damit dieses Thema gar nicht erst aufkommen kann. Es soll viel mehr als Mitglieder- oder Mitgliedschaftstoken generieren, den ich auch langfristig verwenden kann. Und genau, also wenn ich in der Konzeptionsphase mir genügend Zeit nehme, das wirklich einmal zu durchdenken, ist der tatsächliche Legal Part relativ simpel. Man muss natürlich aufpassen, welche Versprechungen man nach außen gibt und welche nicht. Aber das ist eigentlich relativ einfach handelbar.
Und das, die Frage, ich glaube, die würde euch jetzt jeder stellen, der sich ein bisschen im Web 3 auskennt. Ab dem Moment, wo man sagt, nicht tradable, ist, glaube ich, das Erste, was man sich denkt, okay, aber warum dann NFT? Also wenn dieser Ownership-Gedanke nicht vollends ausgelebt werden kann, warum braucht man das denn überhaupt? Also was ist was ist dann der Grund, warum man sich die Action gibt, in Anführungszeichen, das irgendwie über die Blockchain zu machen?
Auch eine sehr gute Frage. Hängt aus meiner Sicht immer ein bisschen ab vom Kunden. Bei Footlocker als solches ist der, also es ist kein Soulbound-Token, es ist ein normaler ERC-721. Mhm. Wir haben jetzt aktuell nur, sage ich mal, die Funktionalität noch nicht freigeschaltet. Wenn das in Zukunft für die Roadmap relevant werden sollte, dann ist es möglich. Aber wie ich vorhin gesagt habe, haben wir jetzt mit einem simplen Nukleus angefangen, um genau diese Komplexität zu reduzieren, uns aber alle Möglichkeiten für die Zukunft mit offen zu halten. Gibt aber aus meiner Sicht auch genügend Cases, wo jetzt ein Soulbound-Token relevant sein könnte, den ich eben auch nicht traden kann, der mir aber wie jetzt zum Beispiel bei Dotswoosh oder ich glaube die Fiat-Pässe sind auch Soulbound, macht es in dem jeweiligen Konzept genauso Sinn. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen generalistische Antwort gewesen.
Nein, das ist, ich will bei solchen Fragen auch eigentlich nie wirklich schießen, aber ihr seid die Experten. Ihr wisst besser, wie es funktioniert und welche Zielrichtung das dann auch hat. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass man in diesem Space dann ja auch langfristig denken muss. Also dann davon auszugehen, dass jetzt das erste Projekt immer der Banger ist, beziehungsweise genauso funktioniert, wie man sich das vorstellt. Warum nicht irgendwie sagen, okay, jetzt gerade ist es nicht tradable, aber who knows, was du sonst noch damit machen kannst in Zukunft. Das ist ja gerade, man ist da gerade so vorne mit dabei. Das abzuschätzen ist auch super schwierig und ich finde es dann eher, also ich freue mich und ich finde es sehr bewundernswert, wenn dann halt Marken, die auch eine Reputation haben, sagen, okay, wir tasten uns daran, wir probieren das aus, unabhängig von Marktphase, unabhängig von NFTs hatten ihren Shitstorm aus anderen Gründen, das war dann eher so ein bisschen der Trading-Aspekt, der ja bei diesen Projekten vollkommen wegfällt, darum geht's ja nicht. Und es freut mich dann auch immer zu hören, wie es dann im Endeffekt funktioniert, was die Zielrichtung ist und was dann vielleicht auch die längere Roadmap davon ist.
Ich glaube auch zwei Facts, die in Gesprächen mit Unternehmen hinsichtlich, hey, sollen wir jetzt Web 3 oder sollen wir das Ganze auf Web 2 Base machen, für Web 3 sprechen, ist zum einen dieser Faktor Digital Identity und Ownership. Jeder kennt das aus, also wenn man jetzt wieder den Game-Bezug hat, man kauft sich, oder nicht jeder kennt es, viele kennen es, man kauft sich einen Skin und der verfällt irgendwie, weil das System down ist oder weil es ein neues Update vom Spiel kommt. Und ich glaube, Digital Identity ist eben auch für die junge Zielgruppe extrem wichtig. Deshalb geben die viel Geld aus für digitale Güter und in virtuellen Welten. Und der Besitz, du besitzt das NFT faktisch durch die Blockchain, gibt dir einen ganz anderen Vibe mit Digital Identity, als wenn du sagst, guck mal, hier ist deine Membership-Card und du bist ein Datenbankeintrag bei uns jetzt. Und das Zweite, glaube ich, ist das Thema Interoperabilität in Zukunft. Für Footlocker liegt es voll auf der Hand, Markenpartnerschaften einzugehen. Sie haben Nike, sie haben Adidas, sie haben Reebok, sie haben sämtliche Marken in ihrem Store drin. Und das NFT ist, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieser Robot, dieser Animierte, der da geht, der Sneaker anhat, der eine Tasche in der Hand hat, der ein Shirt anhat. Im Hintergrund liegt noch ein Basketball. Das sind alles Objekte, die vielleicht durch Interoperabilitäten in Zukunft auch ein Branding bekommen können. Also jetzt ist der Schuh noch ein No-Name. Vielleicht ist es irgendwann eine Marke, die den Schuh da praktisch zur Verfügung stellt im Design, aber du dann auch bei Nike durch das Footlocker NFT Benefits bekommst. Also das ist rein theoretisch ein Fakt, der für Marken sehr interessant ist, den ja quasi Starbucks künftig vermutlich auch mit Lufthansa hebeln wird.
Gut, dass du es angesprochen hast. Dieses Thema Interoperabilität, das habe ich, wenn ich mich mit den Marken unterhalten habe, und ich habe mich zum Beispiel auch, ich meine, auf unserer Konferenz waren auch die Leute von, oder der Steffen von der Lufthansa und der Philipp von Polygon, und die haben ja auch gemeinsam das Uptrip-Projekt gemacht, und ich frage dann ja auch immer nach, okay, warum macht ihr das? Was für Vorteile hat das noch? Und es gibt ja viele Sachen, die sind vielleicht auf den ersten Blick, vor allem für den Endkonsumenten oder Konsumentin, nicht so greifbar. Und sehr, sehr oft kommt bei sowas immer, ah ja klar, wir wollen ja auch mit anderen Marken oder anderen Unternehmen in irgendeiner Art und Weise partnern. Warum oder wie kann man, und das ist jetzt spezifisch für Leute, die zuhören und sich vielleicht nicht so tief damit beschäftigt haben oder für Brands, die jetzt zuhören, warum ist das so ein Kernargument auch dafür zu sagen, wir benutzen Blockchain, weil es in Web 2, so wie es gerade stattfindet, nicht wirklich funktioniert? Offensichtlich, sonst würden sie es vielleicht auch gar nicht so machen.
Ja, also genau das ist es. Wie ich vorhin gesagt habe, viel ERP- und CRM-Systeme früher gemacht. Und der Aufwand, so eine Schnittstelle zwischen zwei Unternehmen zu bauen, ist immens. Da hängt so viel neben der Technik, Organisation und so weiter und so fort. Alles dran ist ein Riesen-Pain. Und ich glaube, deswegen findet es auch so selten statt. Und jetzt haben wir mit der Blockchain erstmalig plötzlich einen Standard, auf den sich alle mehr oder weniger committed haben. Und deswegen haben wir zum Beispiel bei Footlocker die Polygon Chain ausgewählt, weil man zum Beispiel eben mit dem Philipp von Polygon da dann auch eben in die Richtung von Partnerschaften denken kann. Und dadurch, dass diese NFTs auf demselben Standard basieren, kann ich halt sowas viel einfacher ermöglichen. Ich baue einmal meine Web3 Basics auf und danach muss ich nur noch die Smart Contract ID freigeben, quasi für eine bestimmte Interaktion, und plötzlich funktioniert. Deswegen das, also jetzt auch aus wieder unternehmerischer Brille, ein riesiges Kosteneinsparungspotenzial, wenn man in die Richtung gehen will. Und aus Nutzersicht sieht man ja, solche Collabs haben extremen Hype oder extremes Hype-Potenzial. Deswegen Riesenmehrwert.
Ja, absolut. Aber auch, also schön zu hören, das ist wirklich, das ist so ein Argument, das war mir nicht am Anfang so klar. Das ist jetzt irgendwie erst so durch die letzten Wochen und Monate, vor allem im Zuge, eigentlich habe ich das erst durch die Lufthansa so richtig gecheckt. Vorher dachte ich, okay, einfach neue Gamification, junge Leute ansprechen, aber dass das wirklich jetzt nochmal auf so einer Backend-Ebene so viel Sinn macht, ist halt schon sehr, sehr interessant zu hören. Ist es dann auch so, also random Frage jetzt, aber ich meine, ihr habt ja jetzt ein paar Projekte schon gemacht, und jedes Mal, wenn jetzt eine neue Brand kommt und irgendwie sagt, wir machen das und das NFT-Projekt, geht dann in eurem Kopf so die, jetzt können wir die mit den Partnern lassen, jetzt kann Footlocker was mit Nike machen, weil die machen ja schon beide was, oder geht sowas dann durch euren Kopf, oder wie reagiert ihr eigentlich auf Projekte, mit denen ihr vielleicht erstmal nichts zu tun habt, aber die gerade wirklich in dem Bereich aufpoppen?
Auf jeden Fall, also diese Idee hat uns, glaube Anfang, Ende letzten Jahres so weit gebracht, dass wir auch unsere eigene Loyalty-App gebaut haben, mit der dann eben verschiedene Brands die Möglichkeit hätten, genau das zu machen. Also auf jeden Fall ein Riesenfaktor, und wir freuen uns über jedes Projekt, was auf der Polygon-Chain entsteht, weil dann genau so etwas möglich wäre. Und ich glaube, da ist ganz viel, also ja, ich bin jedes Mal gehypt.
Mhm. Mhm. Was meinst du, ihr habt eine Loyalty-App selber gemacht? Also quasi einfach ein Tech-Stack, an dem sich Brands dann bedienen können? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau so ist es. Also wir haben aus den verschiedenen Loyalty-Projekten, die wir gemacht haben, so die Quintessenz von allem zusammengeführt, haben das in eine eigene App gebracht, die als White-Label zur Verfügung steht, weil wir gemerkt haben, jetzt vor allem für kleinere Unternehmen ist es natürlich schon eine große Hürde, so eine Individualentwicklung zu machen, um mal den ersten Schritt ins Web 3 zu gehen. Und genau damit ist es einfacher möglich. Und die Vision ist natürlich, dass irgendwann da so das Payback für Gen Z draus entsteht, wo ganz viele Marken drauf arbeiten und interagieren.
Ihr macht sowieso viele Projekte, aber es entstehen ja auch viele andere Cases, mit denen ihr vielleicht nichts zu tun habt. Bei all dem, was gerade passiert, und ich kriege auch einiges mit, ich schreibe auch ein Newsletter, ich mache auch einen Podcast, aber was sind gerade so eure Favorite Projects, die in den letzten Wochen oder Monaten rausgekommen sind, wo ihr sagt, okay, geiler Approach, ist vielleicht nicht von uns oder mit uns, auch wenn es von euch ist, könnt ihr gerne sagen, aber das finden wir schon richtig cool, was da stattfindet. Habt ihr da irgendwas, wo ihr gerade drauf schaut?
Also schmunzeln musste ich auf jeden Fall bei dem Fiat Case, weil es von der Tech oder von dem Konzept super ähnlich wie Foot Locker ist. Und was ich besonders oder wo ich wahrscheinlich am passioniertesten hinterher bin, ist das Dot Swoosh Projekt, weil ich erstens selber drin bin und weil ich zweitens diesen Ansatz mit dieser Exklusivität der physischen Klamotten super krass finde. Also ich habe mir gerade erst vor kurzem neue Air Force One gekauft, dann hat quasi Dot Swoosh angekündigt, sie machen jetzt ihre exklusiven Air Force One. Die habe ich mir dann auch nochmal geholt, obwohl ich schon mir ein paar quasi gekauft, weil ich unbedingt dieses Exclusivity hat so getriggert, dass ich da einer der Auserwählten bin, quasi, die diesen Schuh tragen kann. Deshalb finde ich da sehr, sehr hinterher, weil die machen es, finde ich, sehr, sehr gut. Aber genau, wenn du sagst, die letzten Wochen oder Monaten ist es, glaube ich, dieser Fiat-Case, der einfach von dem Konzept, vom Aufbau super ähnlich ist wie der Footlocker-Case.
Wie tief hast du dich damit beschäftigt? Könntest du erklären quasi, worum es jetzt gerade bei dem Case geht? Weil ich glaube, das ist relativ neu. Ich habe es auch in meinen Notes drin. Ich hätte euch danach ausgefragt, deswegen schön, dass du es sagst.
Genau, ist ja nicht von uns, daher recht oberflächlich, würde ich sagen. Ja. Also soweit ich weiß, ist der Drop ihres neuen Cinquecento Fiat mit dem NFT gekoppelt und du kriegst quasi exklusiven Zugang mit diesem NFT. Also sei es durch Early Access zu dem Wagen, dass du ihn kaufen kannst, Experiences oder auch Community-Zugang zu ihrem Discord. Sie nutzen blöderweise noch Discord oder leider Discord dafür. Soweit ich weiß, kriegst du auch Carsharing-Benefits. Du hast Möglichkeiten der Co-Creation in Zukunft. Also ich weiß nicht, wie die Co-Creation aussieht. Also vielleicht durch Events, die gemeinsam erstellt werden, vielleicht auch irgendwie das Design des Autos. Wäre cool für, glaube ich, die Kunden oder diejenigen, die das NFT besitzen. Was ich aber besonders stark finde, ist, dass sie eben über 50.000 Leute damit erreicht haben, die dieses NFT sich geholt haben. Es war for free. Aber die Idee, glaube ich, dahinter war eben, dieses Inclusive zu erschaffen. Das heißt, nicht nur Fiat-Kunden, sondern auch andere Leute, die im Web 3 drin sind, die sich damit beschäftigen, in die Fiat-Community reinzuholen und sie mit der Marke einfach interagieren zu lassen. Mehrere Touchpoints als nur Fernsehwerbung oder den physischen Wagen zu bekommen, sondern zum ersten Mal auch ja so ein Community-based Approach zu machen, um eben Customer Loyalty schon jetzt für Leute, vielleicht auch in der Gen Z, die noch gar keinen Führerschein haben, aber wenn sie ein Auto haben wollen, vielleicht ist dann ihr erster Gedanke, hey, ich habe hier dieses Cinquecento NFT, wäre doch cool, wenn ich hier auch gleich den Wagen dazu hätte.
Du hast gerade gesagt, die benutzen noch Discord. Ich persönlich, ich finde Discord sehr schrecklich. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal meinen Discord aufgemacht habe und will ich auch gar nicht. Aber was würdet ihr denn oder was benutzen eure Brands oder ihr als Kommunikationstool? Gibt es sowas oder bleibt man da auf Instagram oder so?
Ja, ich glaube, der Flo kann da gleich ausführlich drauf eingehen, aber aus meiner Sicht sind Social Media Kanäle ein Kanal für Marketing, kein Kanal für Community Building. weil du einfach eine Einbahnstraße der Interaktion hast. Du kannst nicht wirklich interagieren mit den Marken, außer Likes, Kommentare geben. DMs werden schon gleich gar nicht gelesen. Das heißt, es ist nicht wirklich Community Building, es ist mehr, komme ich push raus und ihr liked meine Sachen. Discord ist so der Way to go gewesen in den letzten Jahren, aber auch, warum wir die Loyalty-App gebaut haben, ist so ein bisschen unsere anfängliche Haltung gegenüber Discord, so ein bisschen um das Ganze. Ja. Aber genau, Flo, geh da gerne mal näher drauf ein mit der App vielleicht.
Ja, also ich will jetzt gar keine Werbung für unsere App machen. Die, was aus meiner Sicht die Lösung sein sollte, wäre ein eigenes Ökosystem für die Marke. Also es ist heutzutage kein großer technischer Aufwand mehr, eine eigene Plattform in diese Richtung zu erschaffen. Es gibt genügend Frameworks, die auch wirklich coole Web-Apps ermöglichen, wo ich dann, also es gibt immer so ein Statement, was mir im Kopf hängt, und zwar not your platform, not your data. Deswegen, wenn ich das Ganze irgendwo anders mache und irgendwas passiert oder ich da nicht mehr sein will, was auch immer, dann ist alles futsch und ich kann es weder auswerten, ich kann keine Customer Insights wirklich generieren. Und deswegen ist es aus unserer Sicht wichtig, dass die sehr einfach erreichbar ist. Das ist für mich persönlich Discord überhaupt nicht. Also es gibt eine Zielgruppe, die da drauf ist, aber ich glaube nicht der Massenmarkt, den ich ja erreichen möchte als Brand. Und genau, deswegen würde ich immer empfehlen, klar Social Media zu nutzen in der Awareness, aber um dann wirklich eine Community aufzubauen, sollte man ein eigenes Ökosystem haben.
Macht auch voll Sinn. Super interessant. Ich glaube, ich habe auch schon öfter von so Plattformen gehört, also auch euch, die sowas bauen, beziehungsweise sowas herrichten. Das ist, macht Sinn, weil ich habe mich das auch gerade gefragt, wie würde ich das jetzt irgendwie machen? Ich wüsste jetzt auch nicht, wo es diesen Ort gibt, außer Discord. Also Telegram geht, aber Telegram ist ja jetzt auch keine Lösung. Das ist, man benutzt einfach Tools, die schon da sind und macht da irgendwas draus mit den Features, die da sind, aber es ist halt einfach nicht optimiert für diese wirkliche Brand-Interaktion.
Und man teilt sich natürlich auch immer die Aufmerksamkeit mit allen anderen, die da drauf sind.
Genau,
also genau. WhatsApp hat ja jetzt auch Communities rausgebracht und die gehen dann irgendwie zwischen den privaten Chats unter und also genau, deswegen eigenes Ökosystem.
Ja, sehr richtig. Ich finde das so schrecklich, dass ich das nicht aus meinen Chats rauskriege, diese ganzen Community-Sachen. Und dass es sich so vermischt. Aber naja, ist zumindest ein Approach. Und du hast ja trotzdem das Gefühl, dass auch gerade irgendwie alle Social-Media-Plattformen jetzt versuchen, auch sowas herzurichten, aber geht immer noch viel verloren. Daher super spannend, was ihr da macht. Wir hatten am Anfang ja auch immer mal wieder über so diese Fortnite- und Roblox-Cases gesprochen. Und habt ihr da auch schon Projekte proaktiv umgesetzt, also in den Bereichen?
Genau, so was wir machen, sind halt auch klassische Metaverse-Projekte. Zum Beispiel mit der Haufe-Akademie haben wir einen eigenen Metaverse-Space eingerichtet, um die nächste Evolutionsstufe des Lernens symbolisieren zu können. Ich bin da jetzt dann auch als Coach aktiv und da kann man so eine Plattform dann eben gut nutzen, um zu zeigen, was ist Virtual Reality, wie fühlt sich das für mich an, was für andere Möglichkeiten gibt es denn in der Content-Konsumierung oder eben auch was, wenn man in Richtung Digital Twin blickt, in Richtung Maintenance, in Richtung Training, das einfach mal zu zeigen, erlebbar zu machen und dann auch die Abgrenzung eben zu Augmented Reality oder aber auch, sag ich mal, der klassischen Nutzung auf dem Smartphone. Weil für mich ist Metaverse jetzt nicht immer mit Virtual Reality direkt verknüpft. Deswegen, also genau, für mich ist da keine Device-Abhängigkeit drin. Und genau, also das haben wir gemacht.
Wie kamst du zu dieser Idee?
Ganz klassisch, wie wir es am Anfang gesagt haben, quasi ein Outreach und dann setzen wir uns meistens mit den Unternehmen zusammen, machen so einen ersten Education-Part, erzählen mal, was passiert gerade technologisch, aber auch eben konsumentenseitig und dann gehen wir in so eine Art Brainstorming-Phase, Design-Thinking-mäßig und generieren erstmal Ideen. Und dann war das zum Beispiel eine davon, was bei denen zum Beispiel auch ein Riesenthema ist, die bilden ja eben aktiv Leute aus, auch das Thema Zertifikate, Soulbound Token in Form von Abschlusszertifikaten von Kursen. Und am Ende haben wir dann eben eine Entscheidungsvorlage aufgesetzt und geschaut, okay, das hat dieses Potenzial, dieser Aufwand steckt jeweils dahinter und die Entscheidung fiel dann erstmal in Richtung Metaverse. Und genau, so haben wir das dann danach aufgebaut.
Mhm. Also, voll interessant. Und das wer nutzt das im Endeffekt?
Jetzt aktuell ist es intern erstmal in der Nutzung, um zu zeigen, was sind die Möglichkeiten, damit erstmal die Haufe-Gruppe aufgeschlaut wird. Das sind ja auch, glaube ich, 2.500, 3.000 Leute. Und dann soll das eben auch gegebenenfalls als Basis für solche Trainings in Zukunft genutzt werden mit externen Trainees.
Mhm. Geil. Das ist ja auch nochmal irgendwie so was, ein bisschen was anderes von, als das, was wir jetzt gerade von euch gehört haben. Also wirklich nochmal so ein etwas anderer Case. Mega cool.
Genau, was aber
das kannte ich noch gar nicht.
So ein bisschen die Brücke vielleicht ist. Klar, E-Learning gibt es schon länger. Also durch Metaverse Spaces wird das natürlich noch spannender gemacht oder interaktiver gemacht. Aber was wir eben reingebaut haben oder mit ganz wichtig war, sind so Gamified Experiences da drin. Also, dass du da drin nicht nur drin bist, um zu lernen, sondern auch einen spielerischen Anreiz hast, das Ganze zu machen. Also sei es, dass da drin dann ein Token Gate ist, wenn du gewisse Zertifikate bekommst oder dass du out of map mehr oder weniger gehen kannst auf einer Klippe und so Sachen, also Gamified Experiences hinsichtlich Gen Z Engagement ist da auf jeden Fall schon mit in der Konzeption oder mit verarbeitet.
Geil. Super spannend. Wir kommen jetzt langsam zum Ende, aber ich habe für alle unsere Podcast-Gäste immer ein paar Fragen mitgebracht, die wir in so einer Art Rapid Fire immer am Ende noch beantworten und bei euch speziell jetzt auch nochmal mit reinnehmen möchten. Wir machen es am besten so, damit ihr euch da irgendwie nicht in die Quere kommt, können wir es ja mal so machen, ich stelle die Frage, ihr müsst ja auch so schnell wie möglich antworten und in der Regel meistens... Oh. Gott.
Ich wollte gerade sagen, okay, mach du das.
nein, ich will die Meinung von euch beiden haben.
Alles klar.
Und vielleicht machen wir es einfach so, ich stelle die Frage, Lukas zuerst und dann Florian und dann könnt ihr einfach kurz was dazu sagen. Keine Sorge, das sind keine bösen oder gemeinen Fragen, das sind einfach nochmal so ein paar letzten Punkte, die ich von euch nochmal hören möchte, bevor wir den Podcast beenden. Also ich hoffe, es ist fein für euch, aber klar, es war gut. Ist ja immer ganz lustig. Okay, dann ihr Lieben, lasst uns starten. Die Frage stelle ich sehr oft und ich bin gespannt, was bei euch rauskommt. Welches Projekt oder Trend im Web3-Space ist überbewertet und warum?
Ich glaube, überbewertet ist generell im Web3-Space vermutlich gerade gar nichts. Also vieles ist ja eher unterbewertet. Ja. Deshalb bin ich eigentlich mit sämtlichen Projekten sehr konform und sehr happy, wenn sie starten, auch wenn der Hype außerhalb gerade nicht so da ist. Deshalb glaube ich, ist überbewertet in meinen Augen gerade nicht wirklich was.
Tja, das wäre, glaube ich, auch so ziemlich meine Antwort gewesen. Ich glaube, wir sind alle eher underrated momentan. Ich glaube, das Potenzial wird sich bald entpuppen. Viele sind ja jetzt in Richtung KI abgewandert, weil das halt ein neuer, cooler Trend ist. Deswegen für mich alle unterbewertet, die noch mit im Web3-Space geblieben sind.
Geil. Das ist eine sehr solide Antwort, muss ich sagen. Ist auch das erste Mal, dass ich das so gehört habe. Die meisten sagen immer Profile Pictures, aber das ist ja auch schon ein bisschen länger her, sodass man eigentlich gar nicht mehr von in einem Moment sprechen kann.
Stimmt, ja.
Dann nächste Frage.
Hatte ich ganz kurz im Kopf, aber dann, also war lange Zeit auch meine Meinung und dann habe ich halt gemerkt, dass Sammeln einfach ein Urinstinkt des Menschen ist. Genauso früher haben die Leute Briefmarken gesammelt und so hat sich das halt jetzt ins Digitale gewandert. Deswegen, jeder, der in die Richtung was machen möchte, ist für mich genauso legit wie alles andere auch.
Auch sehr solide Antwort. Dann nächste Frage. Ich habe die auch mal gerade ein bisschen umgebaut. Was ist das geilste Community-Co-Creation- oder Loyalty-Projekt, das es gerade gibt, was aber nicht, wo ihr nicht mit beteiligt seid? Also ganz solide irgendwas anderes.
Ich glaube, ich habe es vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Für mich ist es das Dot Swoosh-Projekt. Mhm. Also das Starbucks-Projekt ist natürlich auch super krass von den Zahlen, aber ich kann nicht dran partizipieren, weil es ja nur in den States verfügbar ist. Daher ist es für mich das Dot Swoosh-Projekt, weil ich einfach auch diese für mich noch sehr wichtigen Real-Life-Benefits habe, wie das Shirt, wie die Sneaker, die rauskommen, wie künftig vielleicht auch die Partnerschaft mit EA Sports, dass ich quasi die digitalen Sachen im Game verwenden kann. Daher ist es für mich Dot Swoosh.
Hm. Ja.
Also Community würde ich mit Starbucks gehen tatsächlich, weil die aus meiner Sicht den solidesten und am besten weiterentwickelbarsten Case haben, weil die jetzt einfach nur mit einer relativ kleinen Gruppe arbeiten. Da ist jetzt nicht so viel Co-Creation dabei. Co-Creation fand ich tatsächlich den BMW ganz cool auf dem Apefest, die damit ihre neue Technologie promoten, wie sie Autos quasi die Farbe wechseln lassen können. Genau.
Geil. Ja, sehr cool. Dann eine Frage dazwischen. Was macht ihr eigentlich außerhalb von Web3? Habt ihr Hobbys? Lebt ihr überhaupt noch? Oder seid ihr eigentlich nur im Rabbit Hole unterwegs?
Boah, also neben Mint, was schon sehr, sehr viel Zeit und auch sehr gerne die Zeit von uns einnimmt, würde ich sagen, ist es für mich Sport, Musik und Fashion, wenn ich jetzt mal noch drei Wörter sagen würde.
Ja. Ja, also bei mir ist es auch hauptsächlich Sport. Fahre gerne Rennrad, arbeite jetzt auf dem Triathlon hin nächstes Jahr und hoffe, dass ich bald ein bisschen Skifahren gehen kann.
Ey, so krass früh, wie der Winter hier angefangen hat, glaube ich ja.
Genau.
Und ihr habt ja vorhin auch schon gesagt, bei euch unten hat es auf jeden Fall ein bisschen mehr geschneit. Bei uns ist wieder alles sauber. Aber geil, das ist tatsächlich sowas, das unterschätzt man immer, dass man eigentlich noch ein Leben außerhalb hat. Aber schön, dass ihr euch zumindest ganz gut vertreiben könnt. Nächste Frage, mit welcher Brand wollt ihr unbedingt mal zusammenarbeiten?
Ich habe erst vor kurzem gesehen, dass der AC Mailand recht viel im Web3-Bereich macht, ist zufällig so mein favorite Team. Die sind ja sehr umtriebig und sehr innovativ. Deshalb glaube ich, wäre eine Partnerschaft mit dem Team oder mit dem Verein für mich persönlich schon ein Highlight.
Ja, ich glaube, ich würde auf BMW gehen tatsächlich. Ich sehe im Automotive-Bereich ein Riesenpotenzial, allein schon was digitales Fahrtenbuch angeht, Customer Loyalty und die Services rundherum. Genau, und bin selbst Motorsport-Fan, deswegen wäre das meine Brand.
Okay, also Shoutout an wer auch immer, vielleicht jemanden kennt, der jemanden kennt vom AC Mailand oder BMW, liegt ja gar nicht so weit weg von hier. Meldet euch bei Mint, die haben auf jeden Fall Bock drauf und die Expertise.
Das wäre super. Ja.
Letzte Frage. Dieser Person muss man unbedingt auf Social Media folgen. Egal welche Plattform, egal ob Podcast, LinkedIn, Twitter, Instagram, wer inspiriert euch?
Auf jeden Fall Wigcheck 030.
Nein, das zählt nicht. Das zählt nicht, das zählt nicht. Außer ich.
Unbedingt auf Social Media folgen. Okay, außer Vicky würde ich sagen Ramal Navikant, ein Autor, der mich sehr inspiriert. Immer gute, auch auf Twitter gute Shorts, die nicht zu lange zu lesen sind, aber sehr viel Input haben.
Geil.
Stark. Ich würde sagen, Marc Baumann. Ich finde stark, wie er die Use Cases oder die Case Stories zusammenfasst und immer diesen unternehmerischen Aspekt mit reinbringt. Also jetzt nicht nur aller Hype, hey cool, hier ist der Nächste, der was macht, sondern wirklich auch kritisch das beleuchtet. Deswegen an der Stelle Shoutout. Wir waren auch zusammen auf der D-Mexco auf der Bühne. Cooler Typ, kann ich nur empfehlen.
Ja. Ja, wirklich Shoutout, Marc. Ich weiß nicht, was er macht, wie groß sein Team ist, ob er überhaupt ein Team hat, aber ich kenne niemanden, der so Sachen instant mit riesen Texten und Statistiken rausfeuern kann wie er. Ich weiß gar nicht, wie er das macht. Das ist sehr, sehr krass. Deswegen auch Shoutout hier nochmal an Marc. Ey, mega geil. Vielen, vielen lieben Dank für eure Insights. Ich habe unglaublich viel gelernt und ich glaube auch vor allem für unsere Zielgruppe auch von dem Podcast, von dem Newsletter und überall, wo ich das Ding sonst noch spreaden werde, ist es auf jeden Fall super wichtig, diese Einblicke nochmal von euch bekommen zu haben. Man merkt auf jeden Fall, dass ihr wisst, wovon ihr sprecht und dass ihr da die Expertise mit reinbringt. Und ich hoffe, dass ich von euch auf jeden Fall noch viel sehen werde und mich dann für euch freuen kann. Vor allem, wenn ich dann die nächste AC Milan und Mint-Kollabo sehen kann.
Boah, das wäre stark.
Ja, dann kann ich sagen, yes, sehr geil. Aber nee, wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich bin gespannt auf das Feedback vom Podcast und ich werde auf jeden Fall auch noch, ist LinkedIn der Go-To-Space, um euch zu kontaktieren, ja, oder seid ihr da eher woanders unterwegs? Okay, ja. Es ist LinkedIn. Wird auf jeden Fall noch hinzugefügt und ich freue mich, euch dann hoffentlich nächstes Mal wieder in Person zu sehen.
Super, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.